hört den Podcast Wissenschaffen mit Nadine Zeitler. Schön, dass ihr dabei seid. Hier geht es um Wissenschaftskommunikation und spannende Themen, die mich interessieren und begeistern. Die Interviews sind teilweise Mitschnitte aus meinen Live-Radiosendungen oder fanden im Rahmen anderer Audiobeiträge statt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Hören. Ja, herzlich willkommen, bienvenue, Herr Menke. Ich freue mich sehr, dass Sie mein Gast sind.
Ja, hallo Frau Zeitler und ich freue mich auch sehr.
Ja, immer weniger Schülerinnen lernen die Sprache des Nachbarlandes. Bei den französischen Schülern, die ein College besuchen, sind es weniger als 14%. Zudem hat das Goethe-Institut 3 seiner Niederlassungen in Frankreich geschlossen, Bordeaux, Lille und Straßburg. Und auch die Beziehung zwischen Emmanuel Macron und Olaf Scholz ist auch nicht die gleiche wie zuvor, beispielsweise bei den Paaren Adenauer und de Gaulle, Schröder und Chirac oder Merkel und Sarkozy. Herr Menke, ist die deutsch-französische Freundschaft in Gefahr?
Nein. Aber dann kommen einige Abers. Und wenn Sie da die Paare aufgezählt haben, in der Spitze, politischen Spitze, fehlt eindeutig für mich Mitterrand und Kohl, die auch aus der Geschichte gelernt hatten, aus Persönlichkeiten wirklich ein Interesse hatten, miteinander im Gespräch zu sein und die deutsch-französische Freundschaft zu pflegen und weiterzuentwickeln, auch im europäischen Verbund. Und auch Schmidt und Giscard d'Estaing, die wahrscheinlich noch mehr gemacht haben als Schröder und Chirac zum Beispiel und Merkel und Sarkozy. Das hat auch was damit zu tun, bei Schmidt ist das als Hanseat dann schon ein bisschen erstaunlicher, aber er hatte seine Kriegserfahrungen und haben sich gut verstanden mit Giscard. Aber Mitterrand und Kohl haben wirklich beide aus der Erfahrung gelernt, die sie aus dem Krieg oder in der Nachkriegszeit gewonnen hatten. Aber wenn ich sage aber, im Augenblick, das ist wahrscheinlich auch vielen geopolitischen Umbrüchen und Veränderungen geschuldet. Es hat was natürlich mit Persönlichkeiten zu tun, jetzt bei Macron und Olaf Scholz. Wir kennen die Diskussion in Deutschland um die Kommunikationsfreudigkeit von Olaf Scholz und Emmanuel Macron ist nicht auf den Mund gefallen und man muss ganz ehrlich sagen, es gibt ja den Unterschied zwischen Konzept im Französischen mit einem C und Konzept mit einem K in Deutschland und das versuche ich manchmal meinen Studenten zu erklären. Konzept auf Französisch ist eine große philosophische oder große Planung und Idee. Es ist mehr eine große Idee, die man vorstellt und das ist zum Beispiel bei deinen Europareden der Fall. Während Konzept auf Deutsch mit einem K, das ist auch, finden Sie bei Verhandlungen zwischen Franzosen und Deutschen, dann kommen die Deutschen mit einem großen Dossier und haben alles schon das Konzept vorbereitet. Und in solchen Geschichten finden wir uns natürlich auch auf der höheren Ebene immer wieder, dass das natürlich da menschelt und auch natürlich auch manchmal dann bearbeitet werden muss. Dahinter sind natürlich ganz viele Sherpas und Leute, die natürlich auch die deutsch-französischen Beziehungen gut kennen und begleiten im Auswärtigen Amt und sonst wo. Und wir haben im Augenblick zum Beispiel 2 sehr, sehr gute Botschafter, den französischen Botschafter François Delattre in Berlin und Stefan Steinlein. Ich lade unsere Zuhörer ein, da mal nachzugoogeln. Stefan Steinlein hat einen absolut interessanten Lebensweg und der ist Botschafter jetzt in Paris. Er war auch, um einfach ein bisschen das zu spoilen, der letzte Botschafter der DDR in Paris und nachher hat er sehr viel mit Steinmeier gearbeitet, unter anderem. Das sind Leute, das sind immer wieder Menschen, die nicht nur dann darüber reden, denn das ist wie in der Klimapolitik, Analyse und Konzept. Die Analyse ist klar, aber nachher muss man das auch umsetzen. Man muss es menschlich umsetzen, man muss Aktionen setzen, man muss Menschen mitnehmen. Und das passiert allerdings auch. Viele gewachsene Verbindungen gibt es zwischen Frankreich und Deutschland. Und vor allem in der Zivilgesellschaft auf beiden Seiten, Städtepartnerschaften, ich glaube, wir kommen nachher nochmal drauf, zu Jugendaustausch mit der deutsch-französischen Jugendwerk, die deutsch-französische Universität, die DVU, wo es ganz, ganz viele binationale Studiengänge gibt, wo ganz viele Professoren, aber nicht nur, alle möglichen Leute beteiligt sind. Und natürlich die Wirtschaft. Und da gibt es rund 1600 französische Unternehmen in Deutschland mit mehr als 5000 Filialen. Und rund 2100 Unternehmen mit deutschen Anteilen in Frankreich, davon 1400 mit 100%igen deutschen Anteil. Deswegen gibt es da auch ganz viel Austausch. Das sind natürlich ganz Hunderttausende von Mitarbeitern. Nicht alle sind gleich, wenn man in einem französischen Filiale in Deutschland arbeitet, gleich frankophil oder frankophon. Aber es gibt da ganz viele, die da auch daran, darüber auch dann auf das andere Land kommen. Und dann gibt es auch Austausche zwischen Ministerien und Verwaltung. Das ist gang und gäbe geworden, dass dann im Finanzministerium in Berlin dann noch Leute oder auch im Außenministerium, aber auch in anderen Innenministerien mal Leute für 2-3 Jahre nach Paris gehen und umgekehrt. Und das sind alles Sachen, die wirklich das voranbringen. Und insofern, ja, das Glas ist mehr als halb voll, aber wir müssen da extrem aufpassen. Und schade, dass Deutsch nicht mehr oft gewählt wird, aber dafür gibt es Gründe. Und dann gebe ich manchmal als Beispiel, und auch in Deutschland ist es gesunken leider, es gibt mehr deutsche Jugendliche, die Französisch lernen. Das liegt bei euch nicht bei 14, sondern bei 19%. Aber es ist trotzdem noch zu wenig. Aber ich kenne nicht wenige junge Franzosen, die nach Berlin gegangen sind, weil Berlin so attraktiv ist, und die arbeiten in einer Start-up, weil sie eben beruflich da weiter wollten, und dann fangen sie da mit Englisch an und sind genommen worden, weil man da auch mit Englisch vorankommt, und dann finden sie Berlin so attraktiv, dass dann viele dort bleiben und dann wirklich auch Deutsch lernen. Also man kann auch spät nochmal Deutsch lernen. Also man muss da ein bisschen aufpassen. Und die, die Deutsch lernen, sind wirklich gebissen, sind wirklich dann erfüllt davon und umgekehrt auch Französisch lernen. Letzte Sache, in Deutschland macht das Latein teilweise, je nachdem in welchen Ländern, dem Französischen Konkurrenz. Und es wird meistens als leichter angesehen und insofern für bessere Noten. Und in Frankreich wählen ganz viele das nähere Spanisch, weil man da eher auch mal das als Urlaubsziel sieht und Südamerika denkt und Spanisch eben für Franzosen leichter lernbar ist.
Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, es beruhigt mich doch sehr, dass die deutsch-französische Freundschaft nicht in Gefahr ist, aber natürlich, wie Sie gesagt haben, dass man da vorsichtig sein muss und auch immer wieder intervenieren sollte, dass diese deutsch-französische Freundschaft einfach auch erhalten bleibt. Wir schauen jetzt mal auf einen ganz besonderen Vertrag, der ja wichtig für die deutsch-französische Freundschaft ist, und zwar haben 1963 de Gaulle und Adenauer den deutsch-französischen Freundschaftsvertrag, den Élysée-Vertrag, unterschrieben, und am 22. Januar 2019, dem 56. Jahrestag des Élysée-Vertrages, haben Macron und Merkel den Aachener Vertrag unterzeichnet. Dort ist unter anderem festgehalten, dass man die Sprache des jeweils anderen fördern will und das Verständnis füreinander. Das mit der Sprache hatten Sie auch gerade schon mal anklingen lassen. Dazu benötigt man meines Erachtens doch eigentlich auch die Goethe-Institute. Das habe ich mich zumindest gefragt. Gerade in Städten wie Bordeaux, die ja im Zweiten Weltkrieg von Deutschen besetzt war. Ist die Schließung der drei Goethe-Institute, also in Bordeaux, Lille und Straßburg, Ihrer Meinung nach, Herr Menke, ein falsches Signal, also auch seitens der Politik?
Es ist auf jeden Fall kein angenehmes und kein schönes Signal. Wir haben auch mit der Fédération des Acteurs du Franco-Allemand, deren Vizepräsident ich bin, und der VDFG, der Vereinigung der deutsch-französischen Gesellschaften, dahinter hängen die ganzen deutsch-französischen Gesellschaften, haben wir auch Briefe geschrieben. Also insofern grundsätzlich ist das ein trauriges Signal, aber man kann das sich auch erklären, und man kann sich nicht immer alles so wünschen wie in dieser Welt, wie man es gerne hätte. Sie haben schon darauf hingewiesen, dass es eben diese zwei Verträge gibt. Und auch das spielt eine Rolle, und sie müssen mit Leben erfüllt werden. Und im Artikel 10 des Vertrages von Aachen, den Sie gerade benannt haben, wird ja gerade die Förderung des Erlernens der Partnersprache wirklich unterstrichen. Ja, die Goethe-Institute spielen dabei eine große Rolle. Es gibt aber auch viele Institutionen oder Vereine, zum Beispiel in Rennes gibt es den Centre Franco-Allemand, die kümmern sich um die Förderung der deutschen Sprache, machen Deutschunterricht, arbeiten mit den Schulen zusammen, kennen sehr gut die Präsidentin Myriam Labbé, und die sind zertifiziert Goethe-Institut. Das heißt, sie müssen schon Gelder reinkriegen, haben aber Unterstützung teilweise, auch was Filme zeigen oder auch bestimmte Kulturaktivitäten anbetrifft. Es gibt die Maison de l'Allemagne in der Bretagne, zum Beispiel auch in Brest, die sehr aktiv ist, auch in diesem Bereich. Und die sind auch kriegen Unterstützung vom Goethe-Institut in Paris. Was ich damit sagen will, es ist nicht alles gleich dann Wüste, wenn ein Goethe-Institut geschlossen wird. Trotzdem ist das natürlich ein trauriges Zeichen und gerade für die Leute, die sich dort engagiert haben, eine ganz große Umstellung. Die müssen neue Mittel finden, um ihre Arbeit da fortzusetzen. Und gerade in diesen Städten, auch Toulouse ist davon betroffen, haben sie nicht benannt, aber insofern, da sind wir ganz nah dabei. Erklärung sind natürlich unter anderem zwei Geschichten. Die eine ist geopolitisch, weil ich natürlich versucht habe, mit anderen danach zu haken und zu sehen, warum ist diese Entscheidung gefällt worden und die auch durchaus im Goethe-Institut in München und auch in Deutschland kritisiert wurde, nicht nur von der VDFG, aber es gibt einige geopolitische Gründe. Zum Beispiel wollten sie Goethe-Institute in Ländern installieren oder verstärken, die im Augenblick im Graben der europäischen Krisenpolitik wichtig scheinen, wie zum Beispiel in Moldawien. Und ich möchte auch nicht immer diese deutsch-französischen Beziehungen, nicht nur in der Europäischen Union, aber auch gegenüber anderen Ländern, immer ausspielen gegen andere. Wir müssen da aufpassen, dass wir nicht in einer so einer Blase sind und denken immer nur deutsch-französisch, Paris, Berlin, sondern wir müssen sehen, dass es muss was zusammen ein Bild ergeben. Der letzte Punkt ist natürlich finanziell. Sie wissen, im Augenblick gibt es auch Haushaltsdiskussionen in Deutschland. Da wird versucht, auch im Außenministerium und auch in den danach geschalteten Institutionen auch Geld zu sparen.
Genau, Toulouse, noch ein weiteres Goethe-Institut. Tatsächlich habe ich in einigen Artikeln immer wieder unterschiedliche Sachen dazu gelesen, dass Toulouse nicht geschlossen wird oder doch geschlossen wird. Deswegen hatte ich es nicht aufgezählt, weil ich mir tatsächlich unsicher war, ob es jetzt so ist. Aber Sie haben ja gerade gesagt, es ist auf jeden Fall auch geschlossen worden.
Ja, aber die suchen nach einer Lösung, eben wie ich Ihnen sagte, und auch in Bordeaux, wo sie trotzdem die bisherigen Mitarbeiter und bisherigen Aktivitäten dabei bleiben können.
Ja. Ja, wir haben jetzt auch schon über Emmanuel Macron gesprochen. Also Sie haben ja auch so ein bisschen erzählt, dass er da auch sehr engagiert ist. Also Emmanuel Macron wurde im Mai mit dem Internationalen Preis des Westfälischen Friedens ausgezeichnet. Und in der Begründung der Jury hieß es, Zitat, Emmanuel Macron ist ein Kämpfer für Freiheit, Frieden und Europa. Das Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro spendete Macron beispielsweise nämlich auch dem Deutsch-Französischen Jugendwerk. Und das hat ja der Bundeskanzler Adenauer und Präsident de Gaulle 1963 gegründet. Und ich habe mich auch gefragt, braucht es wieder mehr Politiker wie beispielsweise Macron auch auf der deutschen Seite eben zur Stärkung der deutsch-französischen Beziehung? Denn wie Sie ja auch durchklingen lassen haben, ist die aktuelle Bundesregierung ja wenig engagiert, sich auch für die Stärkung und auch den Ausbau der deutsch-französischen Freundschaft, also da zu investieren. Zumindest habe ich so den Eindruck.
Ja, man muss vielleicht von der Ebene des Bundeskanzlers und des Präsidenten in Frankreich runterkommen. Also Gott sei Dank bestimmen sie nicht alles. Natürlich sind sie Ideengeber und sie sind natürlich Impulsgeber und die sind dafür auch extrem wichtig. Und das ist ja das, was auch natürlich medial weitergegeben wird und was auch bei den Leuten rezeptioniert wird. Ich kann aber viele beruhigen, auch da ist wieder das Glas halb voll. Man ist sich schon bewusst, dass in dieser Lage in der Welt, geopolitischen, auch europäischen, diese Beziehung zwischen Frankreich und Deutschland, die Partnerschaft, aber nicht nur eben alleine, und ich werde nochmal darauf zurückkommen, auch mit Polen, auch mit den Benelux-Ländern, auch mit Spanien etc., dass das absolut wichtig ist, weil diese beiden sind die zwei größten Länder in Europa, sind Nachbarn, sind wirtschaftlich die wichtigsten Länder, selbst wenn sie hier und da auch schwächeln oder Umbrüche haben. Insofern bevölkerungsmäßig, insofern ist das natürlich ganz, ganz wichtig, dass diese Impulsgeber auch da sind. Aber, warum sage ich halb voll? Es gibt da immer wieder ganz, ganz viele Beispiele, wo diese Dynamik weitergeführt wurde. Also natürlich Länder wie Bundesländer wie das Saarland sind natürlich schon, nachdem sie auch lange Zeit nicht nur mit Frankreich oder mit den Departements auf der anderen Seite arbeiten wollten, mit der Moselle oder Lorraine, mit Lothringen und der Mosel. Aber es gibt da, Annette Kramp-Karrenbauer hat zum Beispiel enorm da was geleistet in Bezug auf das Erlernen der Sprache jeweils und dass man auch Französisch in den Ämtern im Saarland spricht und Deutsch eben auf der anderen Seite. Das ist dass man daran arbeitet, einen gemeinsamen Ausbildungs- und Arbeitsmarkt Arbeitsmarkt zu haben. Also dieses Grenzüberschreitende, das ist natürlich eine spezielle Situation. Und es wird weitergeführt auch von Anke Rehlinger von der SPD, Kammbauer CDU, die jetzt die Ministerpräsidentin des Saarlandes ist. Und das Saarland ist auch jetzt für 4 Jahre, und sie ist Kulturbeauftragte für die deutsch-französischen Beziehungen. Das hat den Grund, dass es in Frankreich natürlich ein Kulturministerium gibt und es gibt ein Bildungsministerium zentral. In Deutschland ist ja die Kulturpolitik föderal aufgestellt, was auch natürlich auch für den Austausch über das Sprachenerlernen auch nochmal eine Komplikation bringt, weil in Deutschland muss man mit 16 Bundesländern reden letztendlich. Und aber auch da ist jemand, der ganz positiv ist in der vordersten Linie. Ich würde zum Beispiel jemanden wie Franziska Brandner nennen, von den Grünen. Jetzt habe ich dann 3 Parteien schon drin. Die Staatssekretärin im Wirtschaftsministerium ist absolut überzeugt für die deutsch-französischen Beziehungen eintritt. Sie ist anders als Habeck, der ja in Schleswig-Holstein vor allem beheimatet ist. Sie kommt aus der Gegend von Freiburg und ist also von klein auf mit diesem Deutsch-Französischen aufgewachsen. Und dann vergessen Sie nicht auch die deutsch-französische parlamentarische Versammlung. Ich werde das jetzt nicht im Einzelnen erklären. Das sind 50 Abgeordnete des Bundestages und 50 Abgeordnete der Assemblée Nationale, also des Parlaments in Frankreich, die zusammenkommen regelmäßig und Themen besprechen und auch bearbeiten und entscheiden. Und da sind unter anderem Brigitte Klinkert auf der einen Seite, die lange Zeit eben auch im Lothringen gearbeitet, auch in verantwortlicher politischer Position, und Nils Schmidt. Brigitte Klinkert ist eher Zentrum, also Mitte rechts, und Nils Schmidt ist SPD, und die arbeiten extrem gut zusammen. Und diese deutsch-französische parlamentarische Versammlung ist unter anderem von Wolfgang Schäuble ins Leben gerufen worden. Und auch hier haben wir jemanden, der sein Leben lang, man kann das eine andere kritisieren in der Griechenland-Krise und sonst was, aber sein Leben lang für europäische Ideen und vor allem für die deutsch-französischen Beziehungen gearbeitet hat und gelebt hat.
Ja, ich finde das auch ganz wichtig, dass Sie das jetzt nochmal so ausgeführt haben, ne, weil der Fokus natürlich, also bei Journalisten, sehr oft eben auf die Staatsoberhäupter gelegt wird, dass es nämlich natürlich noch ganz viele andere Politiker gibt, die dann natürlich sehr aktiv sind, auch sich für die deutsch-französische Freundschaft einsetzen, auch auf politischer Ebene natürlich, wie Sie es gerade gesagt haben, und eben auch das Engagement der Zivilgesellschaft. Da werden wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen kommen.
Ja, vielleicht kann ich nochmal zu Macron ganz kurz was sagen.
Ja, gerne.
Man kann ja denken, was man will, und ich lasse jeden denken, was er will über Macron zum Beispiel, aber, und der hat ja auch verschiedene Seiten gezeigt in seinen 7 letzten Jahren, aber er ist ein wirklicher Pro-Europäer und hat diese deutsch-französischen Beziehungen immer sehr hoch gehalten und auch regelmäßig Versuche gestartet, da ein bisschen weiter aus dem Alltagsgeschäft rauszukommen. Da kommen wir wieder mit dieser Sache, mit dem Konzept. Also das ist, er hatte bei seiner ersten Europarede und in der Sorbonne war noch Frau Merkel, Angela Merkel Kanzlerin, und man hatte den Eindruck, ich will das jetzt einfach so vorsichtig ausdrücken, dass er mit dieser Rede und mit diesen Anflug, fast romantischen Anflug von Europaliebe, da ein bisschen am ausgestreckten Arm verhungert ist und nichts wiederkam. Das sind natürlich Sachen, wenn man sie so in der Zeitung liest oder Sachen nicht liest als Retour, dann wo man sich sagt, ja, schade, man kann ja dann vielleicht das kritisieren, aber hätte das zumindest mal vielleicht konstruktiv aufnehmen können. Und das war auch bei seiner zweiten Rede, aber da hat man schon ein bisschen draus gelernt. Und ich denke, das ist ganz, ganz wichtig. Eine letzte Sache ist in den Initiativen, die ganz positiv sind im deutsch-französischen Bereich. Frankreich ist ganz wenig präsent in jeglicher Hinsicht, und das ist nicht Frankreich schuld oder so, in den ostdeutschen Ländern, Bundesländern. Das ist, was Tourismus anbetrifft, Wirtschaft anbetrifft etc. Und es gibt eine ganz, ganz tolle Ostinitiative Frankreich. Frankreich-Initiative Ostdeutschland heißt es ganz genau. Unter anderem vom Dirk Schneemann, Präsident des Deutsch-Französischen Wirtschaftsclubs in Berlin, aber auch von den Botschaftern gestützt. Und das ist in Hinsicht auf das, was eventuell auch an mit den Wahlen jetzt in Sachsen, Thüringen und Brandenburg zusammenhängt, eine ganz wichtige Sache, dass Frankreich nicht vergisst, dass Deutschland eben auch aus diesen Bundesländern besteht und dass das ein Gesamtkonzept ist.
Ja, Sie haben gerade die Rede in der Pariser Sorbonne angesprochen, die Macron ja gehalten hat, und zwar im September 2017. Genau, Sorbonne ist eine Universität in Paris. Und zwar sagte er dort, die deutsch-französische Partnerschaft sei entscheidend für Europa. Sie haben auch gerade den Aspekt Europa angesprochen. Welche Rolle spielt denn die deutsch-französische Beziehung auch für Europa?
Das, was ich eben auch schon hervorgehoben habe, ist, dass, wenn man das auch in der Geschichte betrachtet, Deutschland und Frankreich eine so starke Stellung haben in Europa aus verschiedener Hinsicht. Jetzt von der Fläche, von der Einwohnerzahl. Man muss ja sich vorstellen, das sind ja zusammen schon hunderte, dass ich, wenn ich es jetzt nicht falsch rechne, 100, fast 150 Millionen Einwohner Frankreich und Deutschland zusammen. Und das ist das allein. Und dann natürlich sind das zwei Wirtschaftskräfte, die enorm sind. Jeder mit seinen Stärken, Automobilindustrie auf der einen Seite, dann mehr Luftfahrt auf der anderen Seite und andere auch andere Bereiche. Auch im digitalen Bereich ist Frankreich gut aufgestellt. Insofern sind sie und müssen sie Motor sein. Aber noch einmal, es ist ganz, ganz wichtig, dass Frankreich und Deutschland dann eben nicht nur so wie so ein verliebtes Paar spielt. Man weiß ja, wenn man verliebt ist, jung und so, dann vergisst man die ganze Umgebung, die ganze Umwelt. Und das darf eben nicht sein. Und deswegen müssen die anderen auch immer mit eingenommen werden. Es war eine ganz tolle Sache, Angela Merkel zum Beispiel in 2015 die Grenzen geöffnet hat. Aber was ein bisschen gefehlt hat oder schien gefehlt zu haben, ist, aber es war alles sehr schnell, die Absprache mit den anderen europäischen Partnern. Und das sind solche Momente, wo man vielleicht auch richtig handelt, aber wo das absolut notwendig ist und vor allem, wenn man das eben kurz- und mittel- oder langfristige Sachen machen möchte. Insofern, es ist ganz, ganz wichtig, dass da in dieser Richtung die Sachen abgesprochen werden. Letzter Punkt. Wir sehen aufkommen in Frankreich wie in Deutschland, auch in anderen europäischen Ländern, Kräfte, die man als extremistisch betrachtet, also vor allem extrem rechts, mit allen Schattierungen, extrem populistisch, teilweise auch auf der extrem linken Seite, die europafeindlich oder europaskeptisch sind. Und die oft in Frankreich auch eben ein großes Problem mit Deutschland haben. Und das ist Mélenchon zum Beispiel von der La France Insoumise, also ein Teil der Linken, hat auch ein Buch geschrieben, voller Skepsis, wenn nicht sogar mehr, zu Deutschland. Das hieße Le Hareng de Bismarck, der Aal von Bismarck. Und wo er sehr, sehr scharf mit dieser Industrie und großen Nationen Deutschlands in Clinch geht, wo er wirklich dann sagt, wo Probleme von seiner Seite her benannt werden müssten. Es gibt natürlich Sachen, aber wo er sehr scharf ist. Und es gibt das natürlich auch bei Le Pen und Konsorten. Es gibt da wirklich eine ganz klare, und da bis hin, wie man sieht, in der extremen Rechte, AfD und der Rassemblement National sind so lange, wollen sie irgendwie alle zusammenarbeiten, bis sie dann irgendwie doch mager sein wollen, mehr sein wollen als die anderen. Das sind natürlich Kräfte, die nicht unabhängig davon, was jetzt jeder wählt aus innenpolitischen Gründen. Ich möchte da jetzt nicht zu scharf werden und auch nicht parteipolitisch werden. Aber es sind, wenn Sie auf Ihre Frage geantwortet, darf man das nicht außer Acht lassen. Das sind Kräfte, die jetzt nicht unbedingt auf dynamische, konstruktive, positive Zusammenarbeit zwischen Frankreich und Deutschland setzen, sondern mehr auf Konfrontation und das Gleiche auch mit Brüssel.
Ja, danke für die Einschätzung, auf jeden Fall auch nochmal für die Einordnung.
Vielleicht ein letzter Punkt, weil ich das sonst
Ja, klar.
vergesse. Ich sprach ja auch immer die anderen Länder nicht vergessen und es gibt ein ganz tolles Projekt, das seit sehr langem existiert, nach dem Zweiten Weltkrieg. Das heißt das Weimarer Dreieck, der Triangle Weimar. Und das ist eine Initiative oder auch ein Verein, der zusammenbringt Polen, Franzosen und Deutsche. Mit denen arbeiten wir sehr stark zusammen. Wir, meine ich jetzt die Fédération des Acteurs du Franco-Allemand pour l'Europe in Frankreich, 22.000 Mitglieder, darunter sind die ganzen Städtepartnerschaften und die VDFG, die Vereinigung der deutsch-französischen Gesellschaften, aber auch andere. Und der Präsident ist Dieter Hartmann, ist ganz toll und sitzt in Erfurt. und ist wirklich auch mit seinen französischen und polnischen Partnern wirklich sehr dabei. Das sind Sachen, die ich auch für ganz, ganz wichtig halte.
Ja, danke für die Ergänzung. Und weil wir auch von dem Westfälischen Friedenspreis angesprochen haben, nämlich dieses Jahr wurde auch das deutsch-polnische Jugendwerk mit dem Preis ausgezeichnet. Das vielleicht noch als Ergänzung.
Danke, ja, absolut.
Genau, der Fokus liegt ja jetzt heute bei unserem Gespräch auf Frankreich, aber das war mir jetzt auch ganz wichtig, nochmal zu erwähnen. Das finde ich ist auch ein ganz, ganz wichtiges Signal auf jeden Fall. Genau, Stichwort Städtepartnerschaften. Wie wichtig sind die denn für die deutsch-französische Beziehung? Also ich weiß natürlich, ne, aus meiner Schulzeit, und das wissen die meisten, die Französisch zum Beispiel gewählt haben, dass man da einen Austausch, einen Schüleraustausch gemacht hat. Ich habe zwischenzeitlich mal so das Gefühl gehabt, dass das ein bisschen aus den Augen verloren wurde. Wie wichtig sind denn Städtepartnerschaften?
Ich halte sie für ganz wichtig, auch im Rahmen dessen, was ich vorher gesagt habe, dass man nicht nur, natürlich sind die wichtig, auf die große Politik schaut, sondern sich jeder auch irgendwie versucht, damit einzubringen. Und die Städtepartnerschaften sind ja auf bestimmten Territorien einer Kommune, einer kleinen, großen, mittelgroßen. Und es ist tatsächlich nach dem Zweiten Weltkrieg die Möglichkeit gewesen, wieder aufeinander zuzugehen. In der Bretagne haben sie aus verschiedenen Gründen, gerade um Rennes herum, Rennes die Hauptstadt der Bretagne, der Region Bretagne, aber ich könnte andere Regionen auch nennen, aber ganz viele mit bayerischen Kommunen Städtepartnerschaften geschlossen. Und dieses Jahr feiern wir die 60 Jahre Städtepartnerschaft von Rennes mit Erlangen. Und die ist durchaus aktiv und da passiert vieles, auch zwischen den Politikern, aber auch so verschiedene Initiativen im Ausbildungsbereich, Migrationsbereich, Inklusion, ganz spannende Geschichten. Und ich halte eben viel davon, dass man nicht immer alles von oben erwartet, sondern dass man sich einbringt und in Städtepartnerschaften, zum Beispiel auch in kleineren Kommunen, Gemeinden, haben sie die Möglichkeit, ja ganz verschiedenartige Menschen zusammenzubringen um dieses Thema herum. Ich kenne Leute, die in Städtepartnerschaften eingetreten sind, weil ihr Kind einen Austausch machte mit der Schule. Und dann fanden sie das toll, haben es erstmal begleitet, dann haben sie die Deutschen auf der anderen Seite kennengelernt. Ich spreche jetzt dann von französischen Städtepartnerschaften. Oder es ist teilweise über den Sport gegangen. Und ich, der jetzt deutsch-französisch aufgewachsen bin, also mit einer deutsch-französischen Mutter und deutschen Vater, der also mit beiden Sprachen aufgewachsen bin, war erstmal erstaunt und fast ein bisschen irritiert, als ich in diesen Städtepartnerschaften Leute sah, die schon seit 30, 40 Jahren lang da Austausch machten, aber eigentlich die Sprache des anderen gar nicht so richtig gut kannten. Und dann habe ich aber nachher nachgedacht und habe gedacht, ist doch toll. Dann sind ja nicht nur diese akademischen Akademiker mit guter Sprachausbildung bei solchen Sachen dabei, sondern es sind alle Menschen, die daran interessiert sind, die auch was einbringen können, Kompetenzen und Interessen und ganz vielfältig, ob das Sport ist, Ausbildung, Praktika und sonst was, dass da Musik, dass das also zusammenkommt. Und das, Sie haben schon richtig gesehen, es gibt Städtepartnerschaften, die weiter gut laufen, manche wieder gut laufen. Das große Problem ist, und Sie haben es ja benannt, man reiste damals mit einem Bus in die andere Partnerschaft. Das war für viele Leute so das Urlaubserlebnis. Man fuhr dann eine Woche hin, es war auch nicht so teuer, man war in Familien untergekommen oder kam in Familien unter. Das hat sich ein bisschen in den anderen Generationen geändert. Man reist jetzt teilweise irgendwie mit Interrail oder teilweise mit Flugzeug, Billigflieger, reist man ganz anders herum. Und man kann, da ist die Welt auch offener und man braucht jetzt nicht dieses Punkt zu Punkt, wie man in 50er oder 60er Jahren oder 70er Jahren gehabt hat. Und da muss man was anderes reinbringen. Und da gibt es sicher Möglichkeiten, und die setzen wir schon teilweise um, da auch jüngere Leute, nicht nur jüngere, ich will das jetzt nicht irgendwie, ich denke da schon intergenerationell, zusammenzubringen, um Thematiken, die zum Beispiel Deutsche und Franzosen jeweils gleich interessieren. Klima, Energiewende, Ausbildung und so weiter. Da gibt es Projekte und Möglichkeiten, wo man Menschen zusammenbringen kann, wo sie teilweise auch virtuell miteinander austauschen können, aber sich dann auch treffen können. Und es gibt da sehr, sehr schöne Beispiele.
Ja, genau. Und der Austausch in dem Sinne nicht nur, dass man das andere Land, also das Nachbarland besucht, sondern eben in den Austausch geht zu unterschiedlichen Themen, wie Sie es ja auch gerade gesagt haben. Und auch letztendlich ja die Erfahrung zu machen, ne, das andere Land aktiv zu erleben und auch ja mit der Sprache konfrontiert zu werden. Sie haben auch gerade den Sport angesprochen. Also im Rahmen der Olympischen Spiele in Paris wurden ja viele auch Sportaustausche initiiert, unter anderem vom Deutsch-Französischen Jugendwerk und der Deutschen Sportjugend. Ist das ein wichtiger Anstoß für mehr Interesse am Nachbarland auch und im Erlernen der Sprache des Nachbarn?
Also Sie merken ja, dass ich manchmal sehr ausführlich antworte. Hier würde ich einfach nur sagen, ja.
Okay, super.
Und das haben glaube ich, alle gemerkt, dass das ansteckend war.
Ja, absolut.
Ich kenne viele, voilà, die dann einfach zusammen auch als Freiwillige mitgeholfen haben und sonst was. Also es ist ganz tolle Geschichte.
Ja, das fand ich auch sehr faszinierend, was man da so beobachten konnte, genau. Ja, im Rahmen eines binationalen Projekts sind Sie, Herr Menke, aktuell gemeinsam mit verschiedenen Organisationen dabei, eine deutsch-französische Dynamik, wie es heißt, aufzubauen, eben zum Erlernen der Partnersprache und dem Kennenlernen der Kultur des Nachbarlandes. Sie hatten auch vorhin schon den Artikel 10 des Aachener Vertrages genannt. Darin ist das nämlich eben vorgesehen, die Sprache des Nachbarlandes zu erlernen und eben auch mit der Kultur in Kontakt zu treten. Was ist der Hintergrund dieses Projekts und was sind auch die Ziele, die Sie da verfolgen?
Ja, dieses Projekt, das auf Deutsch heißt die deutsch-französische Synergie zur Förderung der Partnersprache und auf Französisch L'Épaule de Synergie Franco-Allemand, will nicht andere Ansätze vergessen lassen, sondern will Akteure verschiedener Art zusammenbringen. Und insbesondere, wie Sie sagten, geht es um die Förderung des Kennenlernens der Sprache und der Kultur des anderen, jeweils anderen in Frankreich wie in Deutschland. Und es ist nicht alles neu machen, sondern nicht das Rad neu erfinden, sondern Akteure zusammenzubringen, die vielleicht auf einem bestimmten Territorium, zum Beispiel der Städtepartnerschaften, mehr zusammenarbeiten könnten, um das zu fördern. Sprich, die Lehrer, die Französischlehrer in Deutschland, die Deutschlehrer in Frankreich, und die sind auch in dieser Initiative ganz besonders vertreten mit der ADAF in Frankreich. Das ist der Verein der Deutschlehrer in Frankreich. Und das Gleiche, die Vereinigung der Französischlehrer in Deutschland, die unbedingt natürlich auch diesen Spracherwerb in der Schule vorantreiben wollen. Sie wollen auch die Möglichkeiten verbessern, auch mehr Schüler zu bekommen für ihren Sprachunterricht. Das heißt, Schüler und Eltern dafür zu interessieren. Aber wir wollen zusammen mit den Lehrern eben nicht nur in dieser kleinen Blase bleiben, des akademischen Blase, schulischen Blase, sondern zusammenarbeiten mit den Städtepartnerschaften jeweils vor Ort, arbeiten zusammen mit Unternehmen, die vor Ort sind, die Interesse haben, dass Schüler die Sprache des anderen Partnerlandes kennenlernen, weil, wie ich vorhin auch schon mal gesagt habe, die Wirtschaftsbeziehungen ja sehr stark sind. Und das ist ganz, ganz wichtig. Wir wollen darin auch die Ebene der Botschafter des Erziehungsministeriums in Paris, aber auch der Kultusministerien in den Ländern mit reinnehmen. Also insofern alle zusammenbringen. Und wir werden mit ganz konkreten Beispielen anfangen. Unter anderem jetzt dieses Jahr sind die 60 Jahre Städtepartnerschaft zwischen Rennes und Erlangen, wie ich das schon vorhin sagte. Und dort wird am 22. Oktober, da kommt die offizielle Delegation mit Bürgermeister etc. aus Erlangen auch, werden wir das Pol Synergie Franco-Allemand, also diesen ersten Netzwerk zwischen Rennes und Erlangen ins Leben rufen. Ein anderes wird mit Vesoul in Frankreich sein, dann auch andere. Und wir wollen wirklich zeigen, dass wenn man alle zusammen an einem Strang zieht und nicht nur der akademische Teil auf der einen Seite und die Zivilgesellschaft oder Unternehmen auf der anderen Seite, dass wir da viel mehr machen können und wirklich zeigen können, wie wichtig es ist, die Sprache des anderen Landes zu kennen.
Genau, das haben Sie auch gerade schon gesagt, mit der Sprache auch. Und ich finde, es ist ein ganz großartiges Projekt, eben auch ja positiv auch das andere Land wahrzunehmen, auch realitätsgerechter, wie es in dem Papier heißt, was ich mir durchgelesen hatte im Vorfeld der Sendung. Und eben auch, ja, das Nachbarland anders wahrzunehmen und auch letztendlich natürlich Vorurteile und Klischees abzubauen. Denn ich glaube, dass die immer noch so ja in den Köpfen so ein bisschen bestehen, zumindest mit dem Lächeln. Ich erlebe das immer wieder, wenn ich in Frankreich bin. Es gibt doch das ein oder andere Klischee oder das ein oder andere Vorurteil.
Absolut.
Und dass man da eben auch ganz anders aufeinander zugeht. Eben auch, um die Attraktivität der Sprache und der Kultur zu steigern. Und ist das so der Schritt in die richtige Richtung, sag ich mal, um eben diese Klischees, die ich gerade angesprochen habe, auch abzubauen und auch positive Erfahrungen eben mit dem Nachbarland, also mit Deutschland oder mit Frankreich, ja, zu machen? letztendlich für eine stabilere partnerschaftliche Beziehung zwischen den beiden Ländern, also Deutschland und Frankreich?
Ja, das ist einfach, das nochmal auf andere Beine zu stellen, diese Beziehung, eben in der Zivilgesellschaft, eben basierend auch auf die Gemeinden oder Städte, dann im Rahmen auch der Städtepartnerschaft, aber nicht nur. Und ich habe wir haben schon von dem Deutsch-Französischen Jugendwerk gesprochen, mit dem wir auch da in diesem Bereich zusammenarbeiten wollen und auch schon tun in anderen Bereichen, aber jetzt um die Pole, die jetzt gerade entstehen. Und natürlich auch den Deutsch-Französischen Bürgerfonds. Der ist nämlich mit dem Vertrag von Aachen ins Leben gerufen worden. Und der Deutsch-Französische Bürgerfonds, Fonds Citoyen Franco-Allemand, unterstützt zivilgesellschaftliche Projekte, gerade vor Ort auch, gerade von in Städtepartnerschaften, in Gemeinden, aber auch in anderen Bereichen. Ich lade alle ein, sich da auch mal auf die Webseite zu begeben und zu gucken, unter welchen Konditionen man teilweise Subventionen bekommen kann, um ein schönes Projekt auf die Beine zu stellen.
Ja, ganz wichtig und ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie das auch noch mal erwähnen. Genau, das hatte ich nämlich tatsächlich bisher vergessen zu nennen, den Bürgerfonds auf jeden Fall. Genau, schauen Sie gerne einfach mal rein, liebe Hörerinnen und Hörer. Genau, und man merkt auch, Herr Menke, natürlich, Sie sind Deutsch-Franzose, aber nichtsdestotrotz, Sie sind sehr, sehr engagiert für das Franco-Allemand, also für das Deutsch-Französische. Und Sie sind unter anderem Präsident vom Deutsch-Französischen Wirtschaftsclub Rennes in der Bretagne, wo Sie ja auch seit 20 Jahren, glaube ich, ne, leben.
Ja.
Und Sie sind zudem Vizepräsident der Vereinigung Deutsch-Französischer Gesellschaten für Europa, der FAFA Pôle Europe, und Präsident eben der FAFA Bretagne. Und ja, was treibt Sie an? Was ist Ihre Motivation für das Deutsch-Französische, für das Franco-Allemand, sich zu engagieren?
Also erstmal meine ganz persönliche Herkunft. Ich bin in Bremen aufgewachsen mit einer französischen Mutter und einem deutschen Vater. Habe drei Schwestern, die eben auch deutsch-französisch aufgewachsen sind, jetzt in Wien und in Bern und in Deutschland leben. Sie sehen, wir sind da also gut unterwegs und alle auch interessiert an Kultur und Austausch. Und ganz ehrlich, was treibt mich an? Ich habe mein eigenes, ganz wunderbares, privates wie berufliches Netzwerk zwischen Frankreich und Deutschland. Ich werde jetzt 63 im September und über die letzten 40 Jahre, sogar vorher schon, habe ich da mir wirklich ein schönes Netzwerk erarbeitet und belebe es, versuche es auch immer lebendig zu erhalten, sei es mit Freunden, mit Partnern im beruflichen, aber auch in diesen deutsch-französischen Beziehungen. Und ich musste jetzt nicht unbedingt irgendwelche Posten haben. Meine Eltern waren sehr stark engagiert auch in deutsch-französischen Beziehungen. Die sind 1960 haben sie geheiratet in Paris. Eben deutscher Vater, französische Mutter. 15 Jahre nach dem Krieg. Das war nicht so ohne. Wobei es in diesem Fall fast schwieriger war, einen Priester zu finden, der meinen protestantischen Vater und meine katholische Mutter in derselben Kirche verheirateten, als diese deutsch-französischen, weil da war von der deutschen Seite eine sehr große internationale Aufstellung, auch von meiner Großmutter, die in Buenos Aires geboren ist und Französisch sprach. Ich will ja nicht in Einzelheiten gehen, aber es war trotzdem, es war eine Herausforderung 15 Jahre nach dem Krieg. Und beide haben uns vorgelebt, mir und meinen Schwestern, zivilgesellschaftliches Engagement, mein Vater auch ein bisschen politisches und eben auch in den deutsch-französischen Bereich. Mein Vater war Präsident der deutsch-französischen Gesellschaft in Bremen. Meine Mutter hat ein deutsch-französisches Kindergarten aufgebaut in Bremen. Und insofern, man möchte dann auch, wenn man jünger ist, ja nicht unbedingt das machen, was die Eltern machen, selbst wenn man das bewundert und respektiert. Und Posten haben mich grundsätzlich immer ganz wenig interessiert. Nur irgendwann merkt man, wenn man ein paar Sachen vorantreiben will und vor allem, wenn man auch gefragt wird manchmal, da kann man nicht am Straßenrand stehen und sagen, ja, ich würde es ja alles besser machen. Und irgendwann habe ich gesagt, nun muss ich mal ran und mache das auch durchaus gerne. Und unter anderem lerne ich ganz tolle Menschen kennen in diesem Bereich, bei der Vereinigung der deutsch-französischen Gesellschaften, bei den deutsch-französischen Gesellschaften in Deutschland, die Präsidentin in Bremen zum Beispiel, Bénédicte Barthe, eine Französin, die seit 30 Jahren dort lebt, eine wunderbare, engagierte Frau. Aber ich könnte noch ein Nöcher Beispiele nennen. Jean-Michel Prats, der Präsident der FAFA Pôle Europe in Paris, wie Jochen Haake, Präsident der VDFG. aber eben auch in den Städtepartnerschaften. Ich werde jetzt am 27. fahre ich nach Pont-Aven, das ist am Süden der Bretagne, weil man mich gefragt hat, kannst du uns mal da ein paar Tipps geben und wir wollen gerne mal austauschen, wir wollen dich mit den Politikern zusammenbringen, was wir da und den Schulen, was wir da hinkriegen können. Und das Witzige ist, und damit will ich dann auch diesen Teil jetzt beenden, ist, dass bei Pont-Aven ist mit Hof Geismar, das ist in der Nähe von Kassel, wenn ich mich nicht irre, und in Städtepartnerschaft. Und die Präsidentin von Pont-Aven, der Städtepartnerschaft, hat mir erzählt, dass ihre Schwester Präsidentin in Hof Geismar ist. Das heißt, diese Schwester hat sich vor 25 Jahren, oder ich weiß nicht wann, ist sie nach Hof Geismar aus Liebe gegangen. Und jetzt sind sie beide Schwestern, Präsidentin auf beiden Seiten, aber eben engagiert, das ist jetzt ein Zufall, aber das sind so schöne Sachen, die mich dann auch antreiben, weil man eben ganz, ganz verschiedene, und ich lerne auch noch die Bretagne zum Beispiel, wo ich erst seit 20 Jahren bin. Ich bin in Bremen aufgewachsen, habe 20 Jahre lang zwischen Paris und Berlin gearbeitet und gelebt und muss ganz ehrlich sagen, ich lerne nochmal die Bretagne nochmal unter einem ganz anderen Blickwinkel kennen. Orte, die ich beruflich auch mal gesehen habe, weil da ein Unternehmen ist oder weil ich in einem Wochenende mal mit Freunden dort verbracht habe. Aber plötzlich sehe ich das unter diesen deutsch-französischen Gesichtspunkten und das finde ich auch ganz witzig.
Ja, genau. Und die Bretagne finde ich persönlich ist ein ganz, ganz schöner Landstrich auf jeden Fall. Ich bin großer Fan der Bretagne, ja. Hat denn dann für Sie die deutsch-französische Beziehung eine ganz besondere Bedeutung? Also Sie sind ja Deutsch-Franzose, ist das nochmal was anderes? Oder ist es einfach generell so, dass Sie sagen, nee, ich bin Deutscher, ich bin Franzose, das ist mir einfach wichtig, sich da auch für zu engagieren dann?
Also ich habe ja schon auf meine Eltern verwiesen. Und manchmal sage ich, das ist so wie mit bestimmten anderen Sachen auch, take it or run away, also nimm es oder lauf weg. Und in diesem Fall habe ich mich durchaus konfrontiert im positiven Sinne mit dem, was mir da in die Wiege gelegt worden ist. Ich bin der Älteste von den vier Kindern und ich war immer sehr interessiert. Ich wusste schon von vornherein, dass ich irgendwann mal auch in Paris leben würde, studieren, arbeiten. Und das habe ich dann mit 26 hingekriegt. Nach meinem Jurastudium bin ich nach Paris gegangen, habe in Sciences Po studiert und habe daneben angefangen, an der Universität Sorbonne, Nanterre, Jura zu unterrichten. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war dann so glücklich, dass ich das dann endlich dann geschafft hatte. Und ich habe immer versucht, beides zusammenzubringen. Ich liebe die französische Literatur unter bestimmten Gesichtspunkten, die deutsche oft unter anderen. Ich habe früher, so als ich jünger war, gesagt habe, ich bin halb-halb. Das würde ich heutzutage nicht mehr sagen, sondern ist langsam gewachsen. Ich bin ein überzeugter Europäer, was das Konzept anbetrifft, aber ich bin wirklich durch und durch Deutsch-Franzose. Und es gibt natürlich Bereiche, wo ich ein bisschen mehr Französisch fühle, also das wird jetzt fast schon klischee-mäßig klingen, also Gastronomie bin ich sehr, voilà, und da ich koche auch gerne und ich hab zwei Onkel, die hatten Hotel-Restaurants in Südfrankreich und ich habe da gearbeitet ab dem 16. Lebensjahr, wenn ich da Ferien hatte und das ist etwas für mich ganz, ganz Wichtiges. Aber es gibt andere Bereiche, wo ich dann wirklich auch das Deutsche in mir sehr spüre. Zum Beispiel bin ich sozialisiert wirklich mit den Bundesländern, also mit einem föderalen System. Und ich muss ganz ehrlich sagen, finde ich mühsam, immer dieses Zentralistische auf Paris gerichtete zu sehen. Aber da bin ich mittlerweile in der Region, die mich adoptiert hat und die ich liebe, die Bretagne, bin ich gut aufgehoben, denn die Bretonen mussten sich immer wieder behaupten gegenüber der zentralen Macht. Also insofern, ohne rebellisch wirken zu wollen, bin ich hier ganz gut aufgekommen.
Ja, das freut mich sehr.
Vielleicht eine letzte Sache, weil die Geschichte setzt sich fort, weil ich meine Frau, deutsche Frau, in Paris kennengelernt habe. Die war beruflich dort unterwegs und es war absolut nicht geplant, dass ich eine Deutsche in Paris, mich in eine Deutsche verliebe. Das war überhaupt nicht mein Plan, aber sie ist, was sie ist und sie ist wunderbar. Und ganz ehrlich, wir leben das dann auch weiter, diese Beziehung mit unseren Kindern. Ich habe zwei Kinder, die deutsch und französisch zweisprachig sind. Und da das geht also weiter.
Ja, schön. Ja, ich schwelge gerade so in Bildern tatsächlich. Und eine persönliche Anmerkung dazu, wo Sie es gerade gesagt haben, dass Sie nicht erwartet haben, dass Sie in Paris dann eine deutsche Frau kennenlernen, die jetzt auch Ihre tatsächliche Frau ist. Ich habe immer gesagt, ich würde gerne Franzosen heiraten, aber dazu ist es nie gekommen bisher. Einfach weil ich auch, ja, so das Land so sehr liebe und die Sprache.
Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall weitere schöne Beziehungen zu Frankreich. Den Rest müssen Sie selber machen.
Genau. Ja, um jetzt nochmal den Bogen zu spannen, jetzt gegen Ende. Sie haben ja Ihr Projekt vorgestellt, in dem es eben darum geht, auch die deutsch-französische Beziehung weiter auszubauen, die Freundschaft eben auch mit Blick auf Sprache und Kultur. Was braucht es denn noch Ihrer Meinung nach, um eben die deutsch-französische Freundschaft wieder mehr zu stärken und auch auszubauen?
Einfach neugierig sein, wie man oft sagt, bevor man aktiv wird, auch zuhören, zuschauen, gucken, zusammenarbeiten. Es hat was mit Arbeit zu tun. Wenn ich nach Pont-à-Ven fahre, war es schön, weil ich muss mein Auto nehmen, ich muss mir Zeit nehmen, neben meinem beruflichen Ding. Aber auch gerade mit Menschen, die nicht wie ich fast natürlich in diesen deutsch-französischen Beziehungen aufgewachsen sind. Wie gesagt, also in den Städtepartnerschaften war ich manchmal fast irritiert, dass Menschen da unterwegs waren, die die Sprache des anderen gar nicht wirklich gelernt hatten in den 20 Jahren, wo sie diese Städtepartnerschaft gelebt hatten. Aber die haben so schöne Sachen mit erlebt zusammen, Sport zusammengetrieben, zusammen eben Gastronomie des anderen kennengelernt und daran zu arbeiten, dass die politischen Kräfte, die eher auf nationale Vorherrschaft gegen andere agieren, nicht zu stark werden, indem wir zukunftsgerichtete gemeinsame Projekte vorantreiben, die so viel wie möglich verschiedene Menschen zusammenbringen. Und warum nicht auch der Sport, wie jetzt in Paris, von dem wir ja eben gerade gesprochen haben, und den Olympischen Spielen und den Paralympics, die jetzt auch nochmal kommen. Und ganz ehrlich, ich gehöre zu denen, die eher skeptisch waren, was das jetzt wird, jetzt mit diesen zentralistischen, großen Olympischen Spielen in Paris zur Glorie von. Und letztendlich bin ich, wie viele, sehr positiv umgekippt, weil diese Stimmung, Menschen zusammenzubringen in Fanmeilen, die nicht nur einfach Bier trinken waren, sondern wirklich zusammenzukommen, wo Zelte waren aufgestellt mit gastronomischen und anderen Sachen aus verschiedenen Ländern, auch gerade zwischen Frankreich und Deutschland, dass da so viele Menschen, verschiedene Menschen zusammenkommen. Und dieses muss passieren, auch in den Städtepartnerschaften allgemein, dass wir aufeinander zugehen und jetzt nicht nur Akademiker auf Akademiker, da passiert im universitären Bereich nicht wenig, aber das ist wirklich auf allen Ebenen Menschen mitnimmt, zu sagen, okay, ich interessiere mich meinetwegen auch nur mal phasenweise für das andere Land und schau mal, was es mir bringen kann und was ich eventuell auch bringen kann. Und das finde ich das Schöne.
Das ist sicherlich auch das, was Sie sich für die Zukunft wünschen, oder? Der deutsch-französischen Beziehung eben aufeinander zuzugehen, neugierig zu sein auf das Land, auf das Nachbarland.
Und dann wünsche ich mir noch vielleicht auf allen Ebenen, vor allem auf der höheren Ebene, dass man durchaus wirklich klar Probleme benennt, die es gibt. Ich werde ständig angesprochen, warum habt ihr Nuklear in Frankreich? Und ich werde von Franzosen angesprochen, warum pustet ihr noch so viel so CO2 mit den Gaswerken? Ich werde regelmäßig mit solchen Sachen konfrontiert und ich sage mir, es ist wichtig, jetzt nicht ständig darauf zu schauen, was der andere anders oder falsch oder schlecht macht, sondern darüber nachzudenken, und das wird ja auch getan, aber dass das noch mehr nach vorne gedrängt wird, was können wir voneinander lernen in der Wirtschaft, in der Ausbildung, in der Politik, Kultur, wo können wir voneinander lernen, wo können wir wirklich bei aller Unterschiedlichkeit, aber eben in der Komplementarität zusammenarbeiten und da Sachen benennen, wie in Familien, wenn da ein Problem ist oder ein Unternehmen, dass man es benennt, ohne dass man in Streit kommt und versucht zu sagen, gut, und was machen wir jetzt daraus und wie können wir das in Projekte gießen? Und da passiert auch vieles, die Zeit ist zu kurz, diese Sachen zu nennen, im Wasserstoffbereich, anderen Bereichen, ganz vielen Bereichen passiert ja durchaus was. Und insofern daran weiter festhalten und positiv voranschreiten.
Ja, vielen herzlichen Dank für dieses wunderbare Schlusswort, wie ich finde. Merci beaucoup, Herr Menke, und ich wünsche Ihnen alles, alles Gute, sowohl beruflich, privat als auch für Ihr Engagement im Franco-Allemand. Vielen Dank.
Und ich danke Ihnen auch. Und wie gesagt, Sie sind in der Bretagne jederzeit willkommen.
Sehr, sehr gerne. Merci beaucoup. Danke für diese wunderbare Einladung. Ja, alles, alles Gute.
Auf Wiedersehen auch den Zuhörern.
Das war Wissenschaften, der Podcast von und mit Nadine Zeitler. Bis zum nächsten Mal. Bleibt wissbegierig.